Rehmann.
SOS, Sick of Silence.
Herzlich willkommen bei Rehmann, herzlich willkommen zu der Sendung SOS Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo viel zu wenig darüber geredet wird. Umso wichtiger, dass wir das eben machen, damit nicht gewisse Menschen an irgendeiner Diagnose leiden und das nicht mal wissen. Sally ist auf dem Autismus-Spektrum, kann man das so sagen? Du hast offiziell, sagen wir, glaube ich, Autismus-Spektrum-Störung.
Ja.
Aber bis das diagnostiziert worden ist, ist es ehrlich gesagt viel zu lang gegangen.
Das könnte man so sagen. Aber man muss fairerweise sagen, man hat vielleicht damals, weil ich bin jetzt 50, hat man es vielleicht einfach auch noch gar nicht auf dem Radar gehabt. Zumindest nicht bei Frauen.
Wie zeigt sich denn so eine Autismus-Spektrumsstörung?
Es ist ja, früher hat man ja von einem Syndrom geredet, auch also von einem Autismus-Syndrom. Und das zeigt sich eigentlich schon, es hat verschiedene Symptome, also X-Symptome. Und es ist eben gar nicht so klar, warum und wer hat das und der andere hat so. Und es ist wirklich schwierig zu sagen. Man geht auch von einer Entwicklungsstörung aus.
Es gibt aber so Symptome, wo man sagt, an dem könnte man es ausmachen.
Ja, also das gibt es sicher. Es gibt sicher so klassische. Also das ist zum Beispiel eben, wie du sagst, zum Beispiel Kommunikation ist zum Beispiel auch eins, wo man sagt, das ist ein bisschen erschwert oder ich sage jetzt Reizüberflutungen, eben Automatismen, die sich nicht so gut ausbilden können oder im Detail verlieren. Aber es ist wirklich noch, ich finde es noch schwierig, um es auf den Punkt zu bringen. Es ist gerade mehr das Zusammenspiel von verschiedenen Symptomen, meistens sind das dann Fachpersonen, die sagen, jawohl, das ist eine Autismus-Spektrum-Störung. Und es gibt natürlich entsprechende Batterien, also so Tests, wo man das auch feststellen kann.
Aber die Tests hat man bei dir viel Sport gemacht?
Ja, die hat man definitiv viel Spaß. Aber eben, die hat es wahrscheinlich damals auch noch gar nicht gegeben. Ja. Müsste man jetzt auch noch sagen. Aber es ist, ja, die hat man definitiv sehr viel Spaß gemacht.
Wann bist denn du zuerst mal an den Punkt gekommen, wo du gemerkt hast, irgendetwas ist bei mir anders oder läuft nicht so rund wie bei anderen?
Ja, also ich glaube, das habe ich schon als Kind gemerkt. Ich habe aber einfach immer gedacht, es gibt halt viele verschiedene, wie sagt man, bunte Hunde. Oder wie sagt man denn? Ja. Einfach, ja. Aber, und lustigerweise, auch meine Eltern sagen heute Mama rückwirkend, ja, dort haben wir Mama schon gedacht, das ist ein bisschen komisch. Aber zu dem Zeitpunkt hat man das gar nicht so wahrgenommen. Aber ich habe schon als Kind immer das Gefühl gehabt, hey, irgendwie ist das komisch, wieso ist das bei mir so? Warum machen das alle anderen anders?
Hast du ein Beispiel für so eine, nennen wir es mal Auffälligkeit, wo man können sagen, doch, da hätte man es erkennen können?
Wo man es hätte erkennen können, das wäre jetzt vielleicht gerade ein bisschen viel gesagt, aber ein Ding war, ich weiss, ich habe schon als Kind immer sehr viel gelesen oder auch vorgelesen, meinem Vater zum Beispiel. Und dann habe ich irgendwie mal etwas aufgeschnappt über Brustkrebs. Das ist ein brutales Beispiel. Aber ich habe, wenn ich dann irgendwie drin verbissen, dass ich Brustkrebs habe, mit irgendwie 7. Also ich bin keine medizinische Fachperson, aber ich habe mir dann überlegt, im Nachhinein, das wäre ja gar nicht möglich gewesen, aber ich habe mich dann so in das verbissen, also bis meine Mutter das mir wieder draussen hatte, also das ist Monate das gegangen.
Zeig, was meinst du, und ich habe mich drin verbissen, also ist alles darüber wissen.
Alles darüber wissen und natürlich ständig irgendwie geschaut, ist etwas, also abtaschen, dann habe ich meine Mutter gefragt, schau mal, und du, jetzt habe ich aber gesehen das, und dann ist wieder etwas im Fernsehen gerade drüber gekommen, also völlig in das Thema verbissen und dann, ich sage jetzt, fast eine Fachperson geworden für Brustkrebs. Also ich sage es jetzt ein bisschen überspitzt.
Das würdest du sagen, das ist ein Zeichen, wo man Autismus so sieht, sich in etwas völlig reingeben können. Also abnerden, sagt man
ja. Ja, und vor allem bei mir ist es so. Also möchte ich sagen, es muss jetzt sicher nicht für jeden oder jede gelten, aber bei mir ist das so. Also ich habe das auch heute bei Sachen. Dann gibt es bei mir so eine Detailverbissenheit, dass ich dann den Rest drumherum völlig vergesse. Es gibt so einen Ausdruck für das, da redet man von einer schwachen, zentralen Kohärenz.
Und das,
ja, sehr.
Was
sehr.
Ist denn das?
Ja, das heisst eigentlich so ein bisschen, du siehst von lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Also darum habe ich zum Beispiel auch in einem Uni-Studium, ist das für mich sehr schwierig, weil du kannst dir vorstellen, dort hast du x Studienrichtungen an einer Universität, du hast x Newsletter, x Vereinigungen von Studenten, Studentinnen, die irgendetwas machen wollen. Und ich verliere dann völlig den Faden, was es eigentlich bei mir darum geht. Das ist im Prinzip das krasse Gegenteil von Mut zur Lücke. Sondern es ist wie der ganze Unibetrieb inklusive, keine Ahnung, Hauswart auch noch wollen wissen. Und das ist so wirklich so die Verbissenheit. Und das braucht natürlich enorme Energie und Ressourcen.
Zum Verstehen, du hast eigentlich eine sehr hohe Intelligenz, also du kannst dich etwas reinsteigern und Sachen herausfinden, aber gleichzeitig genau das
Wird
dir zum Verhängnis,
ja,
oder?
Ja. Zum Beispiel, ich kann auch keine Newsletter abonnieren von Morel Füssli, zum Beispiel. Weil dann bestelle ich den ganzen Morel Füssli. Weil ich finde alles spannend, alles ist leer. Und ich kann mich dann so dermaßen auf etwas verbeissen und dann eben gleichzeitig aber will den Überblick über alles. Also das ist einfach uferlos. Also das ist jetzt in meinem Fall eines von diesen Dingen, wo bei mir stark ausgeprägt ist.
Während deiner Schulzeit und auch in der Lehre ist es noch einigermaßen gegangen, hast du gesagt. Erst später, als du nachher ein Praktikum und eine Festanstellung gemacht hast, in einer Einrichtung für Menschen mit einer geistigen und körperlichen Beeinträchtigung, dann hast du gesagt, es sei so richtig losgegangen. Was sind denn deine Beschwerden in dieser Zeit?
Also ich bin ja dann auch gerade mehr oder weniger parallel ausgezogen, als ich das Praktikum nach der Lehre gerade angefangen habe. Also das wäre dann mit so knapp 20. Also gerade nach der Lehre und dann auszogen. Und dann, oder bist du allein, also du wohnst dann allein. Und dann habe ich gemerkt, ich habe es ja damals nicht gemerkt, es sind einfach die Schwierigkeiten angefangen. Also ich habe dann zum Beispiel überlegt, ja, was soll ich jetzt essen? Dann habe ich die ganze Zeit immer nur Aufbackbrötchen mit Butter gegessen, zum Beispiel. Und ich habe dann gemerkt, die 80% oder 100% Stelle, das hat mich völlig überfordert, dass ich das einfach alles wie nicht können unter einen Hut bringen im Sinn von, eben, es hat dann dort, sind die Details auch vorgekommen. Also ich konnte dann mich so mit dem Arbeitsweg beschäftigen, der vorher einfach automatisch gelaufen ist, weil meine Eltern haben dann einfach, ich sage jetzt, auch unbewusst geschaut, dass ich dann auf den Zug gehe und dass ich dann ein Billett habe und alles so Sachen. Also es ist einfach dann, und ich bin dann, durch das bin ich das erste Mal dann auch krank geworden, also wo ich musste dann auch Psychopharmaka nehmen.
Also bring mich mal an den Moment, wo das so weit gekommen ist, wo man dann gemerkt hat, da braucht es jetzt Hilfe oder wo du Hilfe angenommen hast.
Das war wirklich so, dass ich einfach gemerkt habe, es war eine komplette Überforderung. Irgendwann ist dann alles zu viel. Also dann gibt es wie so den berühmten Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt. Und dann habe ich zum Beispiel das Gewicht von einem Hausschlüssel habe ich in der Hand nicht mehr gespürt. Und dort habe ich einfach gemerkt, irgendetwas stimmt nicht. Aber eben, damals habe ich gedacht, was ist jetzt los? Und ich konnte die Arbeit nicht mehr richtig machen. Und ich wäre am liebsten einfach vorgerannt. Also ich wäre am liebsten, hätte die Tür hinter dieser Arbeitsstelle zugemacht und wäre nie mehr gegangen. Einfach so komplette Überforderung. Also es ist dann mehr oder weniger in so einer, nicht gerade eine fristlose Kündigung, aber ich bin dann einfach gekündigt und quasi dann noch krank geschrieben gewesen. Also es ist eben auch schwierig, um das zu erklären, wie sich das anfühlt. Weil für mich ist das klar, aber für jemanden zu erklären, wo das nicht hat, das ist enorm schwierig. Einfach wahrscheinlich würde man heute vielleicht auch noch von einem Burnout reden, der dann daraus rausgekommen ist.
Und vor allem schlimmer, dass man diese Erkrankung nicht gekannt hat.
Nein, ich habe ja x Diagnosen gehabt.
Was hat man so? Also sag mal, wo du das erste Mal zu einem Psychotherapeut bist, wann war das? Wie hat sich das
ergeben? Das war im 596.
Und ist das aus einer, so einer Überforderung?
Das ist aus dieser Überforderung, also aus dieser Arbeitsstelle, wo ich dann eben also mit den Menschen mit Beeinträchtigung geschafft, aus dieser Überforderung ist das gekommen. Weil man hat mich versucht, ja, was könnte das sein, ist das Burnout, bla bla bla. Und dann hat es das erste Mal geheißen, ja, es ist wahrscheinlich ein Borderline. Aber auch er, muss man sagen, er hat gesagt, ja, es passt irgendwie gleich nicht so ganz, aber am ersten Borderline. Und dann hat man einfach mal so ein bisschen Psychopharmaka probiert. Das war alles immer nur so, ein Feuerchen löschete. Und dann bin ich einfach mal wieder, eben dann bin ich mal krank geschrieben gewesen, und dann hat man gesagt, ja, dann schauen wir mal, wenn es ein bisschen besser geht, dann versuchen wir wieder eine neue Stelle.
Aber bist du ab dort immer ein bisschen in Behandlung gewesen?
Immer. Also, und auch immer wieder irgendeine neue Diagnose. Das ist dann gegangen über Rheuma bis zu irgendwie, wie sagt man, Fibromyalgie, also Weichteilräume, hat man dem mal früher gesagt. Also,
hast du denn auch unbestimmte körperliche Schmerzen
alles gehabt? Alles, ich hatte Schmerzen.
Oh, die hast du wirklich
gehabt? Ja. Also mir hat ein Rheumatologe mal gesagt, weil er wahrscheinlich einfach auch nicht mehr weiter gewusst hat und anstatt, dass er dann vielleicht will sagen, es tut mir leid, ich weiß nicht, was sie haben, hat er einfach dann gefunden, nach irgendwie x Sitzungen bei dem, gehen Sie doch einfach heim, daheim wird es vielleicht wieder gut. Also ich habe auch gehört, gehen Sie doch ins Burg Hölzli, dann wird Ihnen schon geholfen. Und das mag ja alles stimmen. Also das wäre ja nicht das Problem gewesen, aber das ist einfach immer so...
Man verzweifelt daran.
Absolut.
Irgendetwas stimmt nicht mit mir und die Antworten, die mir die Ärzte geben, die sind nicht wirklich hilfreich.
Nein, und vor allem das Klasse ist ja eben, das merke ich jetzt auch, wenn ich da mit dir rede, wenn ich das selber so wiedergebe, dann tönt das immer so. Das ist doch logisch. Also, weißt du, was ich meine? Kommst du raus? Aber es ist eben nicht... Weil, ich meine, viele Leute haben Burnout oder haben irgendeine Erkrankung oder einen Rucksack, das hat jeder zum Tragen. Aber es ist, manchmal habe ich das Gefühl, bei fast allen ist es einfach klar. Irgendwann, sie haben das, gut, oder sie haben Säb. Und bei mir ist es irgendwie so, ja, also nein, das ist es auch nicht und das auch nicht und das doch auch nicht. Und ja, also es ist wirklich dann ein bisschen... Und das Schlimme ist, ich habe Zeug, wo meistens im Lehrbüchli nicht steht. Mhm. Also ich hatte dann Heuschnupfen mal auch noch gehabt, aber das ist so, das hat sich nie gezeigt, aber es ist Heuschnupfen.
Aber das hat doch nichts miteinander zu tun, oder? Man kann doch nicht sagen, jemand, der Heuschnupfen hat, hat keinen Autismus oder so.
Oder nein, aber es ist einfach dann darum gegangen, ja genau, also das ist dann auch das ADHS, das hat es dann auch mal noch geheissen, also es hat alles geheissen, nichts.
Aber das hat man auch mal diagnostiziert, ADHS?
Man hat nie, die haben sich natürlich auch nicht wollen festnageln lassen, also, oder, weil dann geht es wieder um IV, das sind ja dann die nächsten Geschichten, oder weil sie sagen ja dann auch nicht, ja das ist jetzt das und dann kommt irgendein Gutachter und findet, also sie sind ja völlig neben der Schule, das ist etwas ganz anderes, aber es ist eben so gewesen, also es hat sich nie jemand wollen festnageln lassen auf etwas. Plus bin ich dann gleich immer geschult gewesen. Also sie sind einfach irgendwie nicht ganz bach, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Oder?
Und das ist dann Sie wollen zu wenig.
Ja, oder auch, ja, also sie bilden sich das ein. Oder ja, was haben sie denn jetzt wirklich? Also haben sie jetzt das oder haben sie das andere? Und ich habe eben noch gleichzeitig auch noch die, wie man so heute so gerne ja sagt, die Hochsensibilität. Dort ist allerdings nicht klar, bei mir, das hat mir eine Person gesagt, also eine Fachperson, die sich mit dem auskennt, hat mir gesagt, es ist nicht ganz klar, kommt der Autismus von der Hochsensibilität oder ist die Hochsensibilität der Autismus? Mhm. Der Witz im Ganzen ist, ich habe ihn eben auch noch physisch. Also das heisst, ich reagiere auf Mittel, zum Beispiel, wo andere überhaupt nicht reagieren. Eben, da sind wir dann beim Heuschnupfen. Also ich habe Zeug, wo bei Ihnen auf dem Blatt weist das nicht aus, jawohl, Birken, sondern es ist zu fein, als dass es Messgerät angibt, aber ich merke es. Mhm. Entsprechend haben die Mittel dann schon gewirkt gegen den Heuschnupfen. Also ist ja das möglich, also gehe ich davon aus, dass ich den Heuschnupfen habe oder kann. Mhm. Also lauter so Sachen. Und ich meine, jetzt bist du in einer normalen schulmedizinischen Mühle drin. Jetzt mache einem klar, aber sie wüsste, ich habe gleich Heuschnupfen. Ja, aber ich sehe ja nichts auf ihrem Blatt. Ja, aber ich habe trotzdem Heuschnupfen. Dann findet sie erst recht komisch und findet erst recht, vielleicht wäre das Burghölzli der gescheiter Ort.
Weil es nicht anzeigt.
Ja, also quasi, ich sehe auch noch einen Simulant vielleicht. Es ist auch, oder, das sind einfach so Odysseen dann. Oder, und irgendwann denkst du einfach, also, eben, das ist ja schlimm. Irgendwann denkst du wirklich, ja, es bin einfach ich. Also ich bilde mir das ein, ich bin wirklich irgendwie komplett neben den Schuhen. Ja. Die werden ja wohl wissen, von was sie reden. Ich meine, Zweifel ist auch nicht jeder da draussen an. Oder?
Und ist denn die richtige Diagnose, die dir dann endlich kam, auch wie eine Erlösung? Gewesen,
das heisst klein.
Riesige Erlösung.
Hey, das ist 2009 gewesen, eine Ärztin, die sich lustigerweise dann oder schon nachher dann, das ist wirklich Koryphäe auf dem Gebiet, sage ich jetzt mal, Autismus und vor allem eben auch Frauen. Mhm. Also sie ist sehr auf dem auch. Und hey, wo die mir das gesagt hat, und lustigerweise, sie hat jemand gleich reagiert wie ich. Ich mag mich an das erinnern. Irgendwann bin ich bei der auch in einer x-fachen Sitzung gewesen, und dann plötzlich kommt die vom Stuhl auf. Das ist ganz eine nüchterne Ärztin. Kommt vom Stuhl auf und sagt, ich weiss, was sie haben. Mhm. Und ich denke, oha, jetzt kommt das Nächste. Oder? Sie haben Autismus. Und sie hat schon gedacht, was ist Autismus? Eben, macht jetzt Autismus, Heuschnupfen, so ein bisschen der, oder? Und dann hat sie gesagt, jawohl, dann hat sie mir das so erklärt. Und dann bin ich natürlich heim. Und dann ist dann eben meine von dem Detail versessen, ist dann gut gewesen. Weil dann habe ich natürlich alles können lesen. Und für mich ist das wie?
Also, Offenbarung, ja.
Ja, also das ist mein Schuppen. Das bin ich.
Was sind denn für Sachen, die du gelesen hast? Du fandest, ja genau, das bin ich.
Eben zum Beispiel einen enormen Zeitaufwand für alles. Also das Beispiel, wo ich gerne bringe, ist das mit dem Duschen. Da kann man es den Leuten ein bisschen nahe bringen. Meine Mutter, oder meine Eltern haben immer geflucht mit mir, dass ich so stundenlang dusche, oder? Und meine Schwester so schnell. Dann habe ich mir immer überlegt, das ist doch nicht möglich, ich muss doch auch schnell duschen. Mhm. Aber das geht eben nicht. Ich kann die Automatismen nicht entwickeln. Das heisst, wenn ich dusche, dusche ich jedes Mal, wie wenn ich das erste Mal in meinem Leben würde duschen. Mhm. Und das habe ich in allem.
Wie muss man sich das vorstellen? Das heisst, du bist immer wieder neu konfrontiert mit quasi alltägliche Situation.
Jawohl. Also das sind ja dann die, sag jetzt mal, wie du sagst, die alltäglichen Sachen, die ich immer wieder fast wie neu muss oder ja, neu lernen muss. Aber ich meine, jeder im Leben hat Herausforderungen und die kommen ja dann noch on top dazu. Eben, das Duschen ist so ein Beispiel. Oder überhaupt, Betten. Es ist wie wenn ich jedes Mal das erste Mal würde beten und entsprechend habe ich natürlich viel einen höheren Planungs- und Zeitaufwand. Also ich gehe davon aus, ich habe etwa 5-mal länger als ein Neurotyp.
Ein Neurotyp?
Neurotyp, sagt man, das sind die, der Otto-Normal-Neurotiker, ja. Also einfach die, die nicht irgendwie auf dem Spektrum sind, das, ja, dann eben von Neurotypen. Ich finde das eigentlich auch nicht so einen freundlichen Ausdruck. Ja. Aber so tut man es irgendwie abgrenzen.
Ja, Autismus-Spektrum-Störung ist auch nicht gerade freundlich. So.
Ja, es gibt ja dort also die lustigen Diskussionen. Es hat irgendeine amerikanische Forscherin hat gesagt, man dürfe nicht mehr Asperger-Syndrom sagen, weil ja der Asperger, also der Hans Asperger, der das quasi
diagnostiziert
hat, dokumentiert hat in den 40er Jahren, der hat ja eben leider auch, ich sage jetzt einmal, eine NS-Vergangenheit. Also der hat eben auch Kinder eingewiesen in gewisse, ja, die
Struktur.
Genau. Also das ist alles ein bisschen, eben noch ein bisschen umstritten und ein bisschen Grauzonen und Zeug und Sachen. Da gibt es natürlich die, die sich wehren, die sagen, das stimmt nicht und bla bla bla. Und ist halt ein Kind von seiner Zeit gewesen, etc. etc. Und die sagt, man darf Leute nicht mehr so sagen, das sei Diskriminierung, das darf man nicht sagen. Und eben das ist so ein bisschen...
Darum ist jetzt Autismus-Spektrum.
Ja, also eben jetzt das besser ist, mach.
Aber wieso tut man sich so schwer, Frauen Autismus zu diagnostizieren? Wieso gibt es viel mehr Männer, die anscheinend Autisten sind als Frauen?
Also es sind, glaube ich, schon, wenn ich es recht im Kopf habe, mehr Männer betroffen, aber es gibt also auch Frauen. Und in der Zeitung hat man sogar gesagt, es gäbe keine Frauen. Und irgendwann hat man gemerkt, das stimmt hinten und vorne nicht, weil Frauen kopieren. Also Frauen, also sie sind dann in dem Fall Mädchen, die tun quasi ihr Umfeld kopieren. Und durch das verdeckt es. Und sie können in dem Sinn funktionieren gegen aussen. Aber es gibt natürlich eben unter Umständen enorme Überforderungen, so wie bei mir dann. Oder eben man wird erst sehr spät diagnostiziert. Und vielleicht sogar, wenn es Glück ist, dass wenn es vielleicht nicht so eine ausprägte Störung ist, dass es vielleicht wirklich so funktioniert, dass es eigentlich gar nie auffällt.
Und bei Männern zeigt sich das anders? Die sind nicht die nachmachen?
Nein, die machen das irgendwie weniger. Und vor allem später natürlich kann man es schon vielleicht trainieren, auch bei Männern, dass sie quasi können, das lernen können. Da hat man ja heute auch viel mehr, bei Kindern ist man natürlich heute viel mehr an der Förderung dran, dass man Kinder eben schon früh genug irgendwie schauen, wo braucht es Unterstützung. Und Frauen machen es mehr einfach von sich aus, selbstständig, wie so eine Art Überlebensstrategie.
Was machen sie mir?
Kopieren.
Okay.
Das Kopieren. Das, und das
weil
ist
sie so, Angst haben, dass sie auffallen.
Also ich weiss, bei mir ist ein grosser Teil sicher unbewusst passiert. Es gibt Erlebnisse, wo ich weiss, das habe ich kopiert. Zum Beispiel, das war eine Freundin in der Schule, da hat irgendwie die Lehrerin gefragt, wir müssen den Beruf vom Vater aufschreiben. Dann schreibe ich da auf, oder? Was weiss ich, Mechaniker. Und sie sagt, ich weiss doch meinen Vater seinen Beruf nicht. Und ich sage nur, also das weiss man doch. Weißt du den Beruf vom Vater? Dann schaut sie mich an und sagt, nein, ich weiss das nicht, weil meine Eltern sind geschieden und ich weiss nicht, was er heute schafft. Und das ist mir so geblieben. Und zwar nicht das Phänomen, dass jetzt sie aus einer Familie kommt, wo geschieden ist, sondern, aha, also gut, ich muss aufpassen mit solchen Sachen, weil ich weiss nicht, was der andere, was dahinter steht. Und das habe ich mir bis heute bewahrt. Also, dass ich bin jemand, wo nie einfach so tag drin hineingeht, sondern ich überlege mir immer ganz genau, was muss ich jetzt sagen. Also für mich, das ist für mich auch eine enorme Angst. Also darum ist für mich Smalltalk so schwierig. Oder weil ich dann, das ist ja eher etwas, was spontan läuft. Das läuft einfach, da plappert man irgendwie.
Also das Erlebnis hat so eine Angst ausgelöst, dass das wieder mal passieren könnte, dass dich das jetzt blockiert.
Es ist vielleicht nicht einmal ein Blockieren. Ich nehme es eigentlich mehr als heute als etwas Positives. Ja. Eben, dass man nicht einfach sagt, ja, der sieht so aus, darum hat er das. Oder der ist so, darum ist er selber. Oder ich bin sehr, ich würde sagen, ich bin jemand, der sehr darauf achtet, über, sagen wir, so Vorurteile, die man hat, dass man das nicht einfach, also, dass man das immer wieder überprüft. Bin ich sicher jemand, der sehr stark...
Was hat das mit dem Imitieren zu tun?
Ich habe irgendwann einfach gemerkt, wenn man irgendwo hinkommt, dann tut man zuerst Smalltalk machen. Oder das wäre es Kopieren. Eben mit dem Scheidungsding ist vielleicht ein blödes Beispiel. Ich habe einfach gemerkt, dass ich dort Sachen, dass ich aus dieser Situation etwas rausgenommen habe, wo ich nachher immer wieder anwende. Ich glaube, also ich denke,
ich glaube, ich verstand dich jetzt richtig. Und zwar, dass du jetzt nicht aus einem inneren rücksichtsvollen Verhalten die Frage nicht mehr so stellst oder etwas nicht mehr sagst, sondern weil du es vor allem technisch verstehst. Du hast gemerkt, ich habe das so falsch gesagt, also hat sie so reagiert, also frage ich das nicht mehr so.
Das ist lustig, dass du das sagst mit dem technisch. Ich glaube, vieles, vielleicht fast alles, was ich mache, ist sehr technisch oder sehr kalkuliert. Das klingt jetzt so berechnet.
Ich weiss,
so
was du meinst,
so meine ich es nicht. Ich meine es nicht berechnet, sondern einfach, dass ich für mich das in meinen Schubladen in meinem Kopf kann ablegen kann. Weil wenn das in meinem Kopf einfach rumschwirrt, dann kann ich es nicht ablegen.
Die Frage ist quasi, wie verhalte ich mich in welcher Situation adäquat?
Genau.
Und das hast du müssen trainieren.
Genau, also und eben kopieren.
Und kopieren, wie das andere machen. Genau. Und dann hast du das einfach auch so gemacht.
Genau, das mache ich bis heute so.
Jetzt habe ich es verstanden, ja genau. Das machst du bis heute so, das hilft dir, wenn du sonst überfordert wärst.
Ich meine, ich bin so überfordert, weil du kannst ja eine menschliche Reaktion oder eine Emotion kannst du nie bis ins letzte
Detail. Wie ist das mit den Emotionen, mit Lachen, Brüllen, Zeug und Sachen?
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich habe das Gefühl, ich habe nur, ich sage dir dann einmal, primär Emotionen.
Mhm. Jetzt haben sie gerade ein bisschen gesehen, gerade ein bisschen lachen.
Ja, also das geht, so lachen. Brüllen, also sagen wir jetzt Trauer, aber wenn es dann so...
Dazwischen?
Ja, wenn es so die, wie soll man jetzt denn sagen, ein Nebenlachen oder ein, keine Ahnung, sowieso wenn es feinere Abstufungen gibt von Gefühlen. Und da kannst du jetzt auch wieder lachen, darum schaue ich bis heute immer noch, ab und zu, heute nicht mehr so viel, früher mehr, so die ganzen, wie heisst es, wie sagt man dem, die, weißt du, so gute Zeiten, schlechte Zeiten, wie sagt man denn?
Die Soaps, die Serien.
Und, zwar genau wegen dem. Weil dann kommen die so ganz banal, oder? Kommen sie in eine Situation, dann machen sie das oder dann machen sie das andere. Mhm. Und dann machen sie manchmal so ganz, vielleicht manchmal ein bisschen komische Sachen. Natürlich für den Film muss das gut aussehen. Aber ich kann dort wie mir überlegen, aha, das wäre auch noch eine Reaktion und das wäre auch noch eine. Also es klingt jetzt völlig, also, aber das habe ich bis heute. Mhm. Auch Sport schaue ich oft aus dem Grund. Weil dort sehe ich, wie gehen die Menschen mit Niederlagen um. Mhm. Also wenn jetzt der beim Slalom ausscheidet, was macht er jetzt damit oder sie? Also, das klingt völlig blöd.
Jetzt vielleicht noch eine schwierigere Frage. Wie ist das mit dem Gefühl Liebe?
Ja gut, wer kann dann die Frage schon recht beantworten?
Das was ist denn so, Liebe? Wie empfindet man Liebe? Oder? Und was ist Liebe? Das ist ja so schwierig zu sagen.
Also das ist wahrscheinlich für jeden schwierig. Oder?
Eben, ja, absolut. Aber wie würdest du sagen, dass das auch etwas ist, wo du dir hast müssen wie antrainieren oder hast du das wie gemerkt, dass so eine Person kommst und plötzlich nur an die hast können denken, immer geschaut, weißt du, so, dass...
Ja, also ich glaube, es ist das und es ist sicher eine Vertrautheit, ist sicher auch Liebe. Also, gerade wenn man eben vielleicht schwierigere Situationen hat, dann die Person ist da. Aber ich merke schon, dass das schon Diskrepanz hat. Also zum Beispiel gerade im Sinn, wenn man Familie und Liebe miteinander zusammenbringt. Also dass viele Leute sagen doch immer im Interview, ja, meine Familie ist mir ganz wichtig. Mhm. Ja, also, das habe ich schon auch wichtig. Aber bei mir ist das, glaube ich, wieder eher technisch. Eben. Mhm. Also ich... Und ich merke auch, das wird jetzt schon schwierig für mich. Dann gibt es bei mir immer wie so ein Bild, wie so ein schwarzes Bild in mir drin. Wo ich kann dann nicht weiter darauf eingehen. Was ist jetzt, was bedeutet Familie? Was bedeutet... Ja, eben, siehst du? Also jetzt stehe ich an. Und zwar nicht, weil ich jetzt... Ich weiss effektiv nicht was sagen.
Also dass da eine Gefühlswelt vielleicht ist, wo dir wieder Zugang fehlt.
Ja, wo mir fremd ist. Ich...
Also ich aber trotzdem hast du ja Beziehungen, oder?
Ja, also ich habe sehr wenige, aber ich habe mittlerweile die Weisse, die geben mir etwas. Mhm. Also was ich wirklich nicht kann, ist, weißt du, so die, ich sage jetzt einmal die Facebook-Freundschaft, also weißt, wo man einfach...
Wobei die auch wieder sehr technisch sind.
Das stimmt, so gesehen so, aber sie basieren ja im Prinzip auf Banalitäten, sage ich jetzt mal ganz blöd. Also dort geht es ja manchmal nicht über den Smalltalk aus. Mhm. Wenn ich mit jemandem irgendwie ein Gespräch führen oder irgendwo bin, muss das für mich etwas, ich sage jetzt mal blöden Sinn haben. Mhm. Ich kann nicht einfach irgendwo in eine Menge rein, also ich sage jetzt in einen Club reinstehen und das geht irgendwie nicht. Mhm. Also das ist ja früher irgendwie nicht gegangen, früher habe ich es einfach nicht realisiert, warum es nicht geht.
Und wenn macht es Sinn?
Dann, wenn ich etwas mitnehme von dieser Person. Das muss jetzt nicht irgendwie weiss ich was, etwas ganz mega hochstehend sein. Ich finde es spannend, wenn mir eine Person etwas kann erzählen etwas kann. Das kann aber sein über irgendein Blümchen am Strassenrand. Das kann aber auch sein über irgendwie etwas, weiss ich was, über irgendetwas Astrophysik, wo ich jetzt nicht so einen Plan habe. Ja. Aber einfach, es muss einfach irgendwie eine Substanz haben.
Ja, die du spannend findest.
Und ich finde eigentlich alles spannend, das ist eben mein Problem. Also ich finde jetzt auch Sachen, die ich jetzt finde, ui nein, das würde ich jetzt nie machen wollen. Ja. Würde ich das mega spannend finden.
Ja. Aber würdest du sagen, dass du Liebe schon so empfunden hast?
Das würde ich schon sagen,
in einer gewissen Intensität, oder wenn es müsstest?
Ja, das würde ich schon sagen. Aber sicher zu meinem Mann und sicher auch zu meinen Hunden. wo ja, ich über...
Also wenn die kommen und so, dann spürst du schon eine Freude, wenn die ja. dich angumpen. Eben, da kommt doch schon ein Gefühl.
Ja, also das habe ich schon. Ich weiss jetzt nicht, ob das vom Hund her, also beim Mann hoffe ich es, aber beim Hund weiss ich jetzt nicht, ob das Liebe in dem Sinn ist, aber es ist sicher etwas da, wo ich merke, genau, eine Freude. Und ich meine, schlussendlich, Liebe ist auch Liebe, Freude.
Eben, genau.
Das ist bei dem. Ich glaube, es gibt auch keine Definition per se, was ist jetzt Liebe.
Nein.
Das macht es vielleicht für mich eben auch wieder...
Aber man sagt doch eben, dass Autisten so eben Mühe haben, Gefühl zu fühlen. Eben, wenn lache ich, wenn bin ich traurig. Und ja, dann schaut man, wie die anderen im Umfeld rundherum reagieren. Und dann, wie du sagst, macht man es wie nach.
Ja, Frauen. Aber darum passiert es manchmal bei den Männern oder bei den Buben, dass sie dann so völlig gegen Dinge reagieren. Also, dass sie zum Beispiel... Ich sage jetzt, ich weiß doch auch nicht, da ist vielleicht jemand gestorben und dann lacht jetzt der plötzlich. Gut, das gibt es auch bei, bei neurotypischen Leuten. Ja. Es gibt ja bei der Trauer ist vielleicht ein blödes Beispiel, weil es dort ja nicht die eine Form von Trauer gibt. Es gibt sicher vielleicht Menschen, die würden lachen in einer Trauerphase.
Absolut, ja.
Aber einfach so, wie soll man sagen, Kinder oder Männer wirken einfach eher oft so das typische Bild vom Autisten, eben so wie der Rain Man oder wer gibt es noch, so der Klassiker, ja. Das wird ja auch noch oft gefragt, ob ich auch Telefonbücher auswendig lernen
kann. Oder Kartenzelle im Casino.
Genau, wobei das weiss man, das kann man ja mathematisch machen. Oder? Ja. Also wenn du da gewisse Dinge hast, kannst du das anbringen.
Aber bist du besser in Mathematik?
Hör mir auf. Einfach überhaupt nicht. Ja. Das ist ein Grund, warum ich dieser Ärztin gesagt habe, wissen Sie was, ich kann nicht Autist sein, ich kann keine Mathe. Und dann hat sie eben gesagt, ja, also so einfach ist es nicht. Also nur weil sie nicht Mathe können, eben weil man so das Beispiel hat, die können alle rechnen und machen alle Informatik, das stimmt eben auch nicht. Im Gegenteil, ich habe sogar eine Dyskalkulie, die haben wir mittlerweile herausgefunden, dass ich bin jenseits von gut und böse Mathe.
Und wie sieht es aus bei Ironie? Man sagt ja auch, autistische Menschen verstehen Ironie nicht.
Doch, die verstehe ich. Ich glaube, die habe ich aufgrund, weil ich... Das darf man glaube ich sagen, wirklich sehr gut Deutsch kann. Also ich meine, weißt jetzt so mit Grammatik und dem ganzen Zeug. Glaube, habe ich mir dort auch wieder das können, ein bisschen rausnehmen, wie könnte eine Ironie tönen oder wie ist sie geschrieben, wie stellt sie sich dar. Was ich aber nicht gut kann, ist, ich habe so eine Gefahr von dem wörtlich nehmen. Das ist ja nicht unbedingt Ironie. Also, ich gehe sogar auch bei meinem Mann heute immer noch rein. Dass er nachher sagt, das war ein Witz gewesen, oder das habe ich nicht so... Ah, okay.
Eben, siehst du doch, also ein Beispiel, du machst dich schön für einen Ausgang, für einen Abend oder irgendwie, gehen nochmal hin und dann sagt die Person, nein, du siehst auch wieder so richtig verschissen aus. Und meint das natürlich als Witz, aber verstehst du das immer gerade richtig? Oder denkst du dann, oh, habe ich etwas falsch
gemacht? Es kommt darauf an, von wem, glaube ich. Es kommt wirklich darauf an, weil ich vielleicht einen Menschen, den ich jetzt gut kenne, den kann ich lesen mittlerweile. Aber vielleicht, ja, wenn das jetzt vielleicht irgendjemand auf der Straße wäre, der irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie eben einen Scherz will machen oder einen Polterabend muss machen und irgendwie den Leuten, gibt ja heute lustige Polterabende, wo sie dann irgendeine Mutprobe machen. Ich glaube, dann würde ich vielleicht im ersten Moment schon konsterniert sein. Ja, schon möglich.
Ja.
Also wenn es jetzt... Vielleicht gerade so kommt, wie es du jetzt gemacht hast, wo ich dann dich wirklich sehe und eben, du lachst dabei, dann gehe ich jetzt mal davon aus, das ist wahrscheinlich nicht so ernst gemeint gewesen. Aber wenn dann eben, es gibt ja eine Ironie, die dann auch schon in Sarkasmus hineingeht, könnte ich mir vorstellen, wenn ich die Person nicht oder nicht gut kenne, könnte es vielleicht noch...
Schwierig werden.
Ja, und vor allem, ich merke, ich würde dann gerade meinen Mann fragen nachher. Mhm. Also meinen Mann nehme ich einfach als Beispiel, weil er halt mich einfach am besten kennt und meistens, er ist ja der Einzige, den ich ständig um mich herum vertrage. So gesehen, dass ich ihn wahrscheinlich frage, du hättest das so, meinst du, hat das richtig gemeint? Und dann kann er dann mir, er hilft mir dann schon manchmal und sagt, nein.
Wie kommt das, dass das mit deinem Mann so gut läuft?
Das weiß ich ja, genau. Das frage ich mich auch manchmal. Nein, ich weiß das auch nicht. Das hat sich, also er hat ja, wo wir zusammengekommen sind, hat er nichts von dieser, also haben wir ja noch nichts von dieser
Diagnose. Wir sind schon lange zusammen, oder?
Ja, über 20 Jahre. Und auch schon so lange geheiratet, mehr oder weniger. Also das ist... Er hat die ganze Dinge hat er zu einem grossen Teil miterlebt und auch mittragen und mittragen müssen. Ich glaube, an dem sind wir einfach auch gewachsen. Und er hat natürlich heute auch, also er hat auch gelernt, oder, mit mir zusammen, das zu machen und versteht das auch mehr. Und ich meine, er schaut es auch von einer anderen Seite an. Er sagt oft, all das, was ich gemacht habe in meinem Leben, hätte ich vielleicht mit einem neurotypischen Menschen nicht können. Weil eben vielleicht durch das Technische bin ich manchmal so... Ich sage jetzt furztrochen. Ich weiss nur, also er hat das Zeit lang aufgelegt und dann hat es manchmal so Beispiele gegeben, dass irgendwie, ich sage jetzt ja, junge Frauen oder man weiss auch Frauen, ältere Frauen, irgendwie irgendwelche zweideutigen Angebote oder irgendwie vor dem DJ-Pult irgendwie Brüste zeigt und was weiß ich. Und ich hatte das irgendwie nie. Also ich bin dann so, aha, okay. Und ich weiss nur, dass zum Beispiel eine Freundin von einem anderen, die hat, das ist dann für die gerade ein, ich sage jetzt, Entscheidungsgrund
gewesen. Also du würdest sagen, autistische Menschen sind auch weniger emotional.
Ja, das ist natürlich zwangsläufig.
Also bei euch war so weniger Drama und Eifersucht und weiss was, du bist relativ...
Ich bin manchmal so vorzutrochen, dass er findet, ja, so ein bisschen mehr Romantik wäre jetzt schon noch angesagt.
Es hat also Vor- und Nachteile.
Es hat absolut, und das sagt zum Beispiel auch meine Mutter. Meine Mutter sagt heute ganz klar, so wie du bist, ist es natürlich auch für ihn gut gesehen, er könne die Sachen, oder auch heute noch, er macht die Sachen, die vielleicht den anderen nicht einfach so hinnehmen würde. Oder wo das viel komplizierter wäre. Und das hat vielleicht schon etwas. Mhm. Ja.
2009 hast du die Diagnose bekommen, die sich eben als Befreiung angefühlt hat und auch viele Antworten gebracht hat auf all die offenen Fragen. Aber beim Arbeiten war es immer noch eine Einschränkung gewesen, nehme ich an. Es hat keine IV-Abklärung gegeben, die dann geheissen hat.
Also die IV-Abklärung hat es schon gegeben. Im 2009 hat man das gemacht. Man hat zuerst eine IV-Abklärung gemacht mit noch, kann ich sagen, Borderline- und Zwangserkrankung. Oder man hat bei mir immer gemeint, das Starren, das Detail, das sei eine Zwangserkrankung. Aber das ist es eben nicht. Und das merke ich auch. Also ich muss nicht viermal zurückgehen und schauen, ob der Kochherd abgestellt ist. Das habe ich überhaupt nicht. Ich habe einfach fünfmal so lange, bis ich gehe, ob der Kochherd... Aber ja... Und dann hat man das, aber hat sie, also ist dann das abgelehnt worden, und dann hat die Ärztin gerade einen Rekurs gemacht, weil in dieser Zwischenzeit ist die Diagnose gekommen, dann hat sie die revidierte Diagnose dann nochmal eingereicht, und dann ist sie aber gleich abgelehnt worden. Also es ist in der Revision, dann ist es gleich abgelehnt worden. Und dann hat man es einfach gelassen.
Was hast du in dieser Zeit denn geschafft?
Ja, nichts und alles. Weil eben, das ist dann wieder irgendwie eine gewisse Zeit gut gegangen, in einer 80%-Belastung. Dann bin ich wieder krank geworden, also eben körperlich dann meistens, also auch psychisch.
Weil du dich zu fest reingesteigert hast, jeweils in deine Arbeit, oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, es hat einfach jedes Mal eine Art wie ein Burnout gegeben. Mhm. Würde man wahrscheinlich sagen, einfach so eine Erschöpfung. Das habe ich aber nicht gewusst. Also man hat das Ding nicht zusammengebracht. So quasi, das kommt aufgrund von dem Autismus und Rheuma. Ich sage jetzt irgendetwas. Oder was weiß ich, Heuschnupfen.
Also dein Burnout hat mir nicht gesagt, das wird wahrscheinlich wegen dem autistischen Problem sein.
Man hat ja auch gar nie von Burnout geredet. Man hat dann einfach mir gesagt, heute sind sie halt wieder mal krank. Ja, okay. Ja, dann haben sie mal eine Tablette. Oder eben, dann bin ich auch x-fach noch irgendwelchen Psychiatrien gewesen. Und es ist alles immer wieder gut gewesen, wenn natürlich der Druck raus ist. Bin ich nachher in dem Sinn wieder hergestellt gewesen. Und dann ist man natürlich immer wieder davon ausgegangen, dann geht es ja wieder. Dann kann man ja wieder arbeiten. Oder dann kann man ja wieder, was weiß ich. Also das ist völlig... Wenn man das so, für mich ist es selber mega irre, wenn man so zurückdenkt, aber ich habe es ja selber auch nicht besser gewusst. Also ich bin ja nicht angegangen und habe Bücher gelesen und bin nachher, also manchmal, zwar stimmt nicht, manchmal schon, habe ich zum Beispiel dann gesagt, ja, aber sehen Sie, es könnte doch sein, dass ich eine Überforderung habe, aufgrund von dem, dass ich das alles gar nicht verarbeiten kann oder handeln. Ja, nein, das haben Sie nicht.
Aber dein Druck und dein Schmerz war riesig, also es ist zumindest wie Zeitversuch
gekommen. Ja, ja.
Bring mir mal an den Moment, was dort war. Wie zu dem kommst.
Das ist einfach dann effektiv einfach ein Fass, wo wirklich dann einfach nicht mehr aus Tröpfchen, sondern einfach eine riesige Menge an Überforderung. Das sind meistens dann nur kleine, einzelne Sachen. Das ist nicht ein dramatisches Erlebnis. Es ist einfach wie, irgendwann ist es zu viel. Und dann habe ich einfach gewusst, ja, jetzt ist es doch eh wieder gleich. Dann klappt es mir einfach zusammen und dann komme ich zum nächsten Arzt oder zum nächsten, was weiß ich. Und
bring mir mal an den Moment, wo du gefunden hast, du willst so nicht mehr leben. Was ist dir alles vorgefallen?
Da ist es mir wirklich wieder ganz schlecht gegangen. Und ich war noch am Arbeiten gewesen, am Abend. Ich habe dort in einem Club gearbeitet und habe dann... Es ist irgendwie nicht gegangen und ich habe gesagt, ich muss heim, es geht nicht mehr. Und eben, die meisten haben ja das dann auch schon, also haben ja gewusst, dass es mir nicht gut geht zu dem Zeitpunkt. Die haben nicht gewusst, was, aber sie haben einfach ja gesehen, bei den Tagen oder die Wochen, es geht irgendwie nicht gut. Und ich bin dann heim. Und daheim habe ich mir wirklich überlegt, was mache ich jetzt? Weil eben, wenn jetzt nichts passiert, komme ich einfach wieder in die gleiche Mühle und irgendwie in ein paar Wochen bin ich wieder am gleichen Ort. Da habe ich einfach Tabletten genommen.
Ist das wie so eine Entscheidung war, rational, ja. Weil du ja sagst, du bist weniger der emotionale
ja,
Mensch.
Rational, rein berechnet. Ich habe gewusst, wenn ich jetzt das mache, dann kommt vielleicht der Hilfe ins Laufen. Weil dann habe ich den, wie man dann schön sagt, einen appellativen Suizidversuch. Das heisst ja, ein Appellativ, also ein
angekündigt.
Ja, oder du willst Hilfe, so quasi ein Appell, helfen mir. Und dann habe ich gewusst, wenn ich das mache, passiert es vielleicht, dass etwas mal dann endlich geht. Das Problem ist, ich habe ja nicht gewusst, was mache ich, wenn es wirklich dann... Ich glaube, ich habe mich zu diesem Zeitpunkt nicht wollen, wirklich selber töten, sondern ich habe einfach wollen, ich will Hilfe. Mhm. Und ich habe natürlich einfach gehofft, dass es eben nicht so rauskommt, dass ich dann halt gleich, ich sage jetzt, stirbt, klingt ein bisschen brutal, aber...
Du hättest es in Kauf genommen?
Ja, das auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall. Es ist dann zum Glück so rausgegangen, dass eben, dass ich dann, das ist im 2000, also Ende 2005 gsi und ich habe nachher Neujahr und Weihnachten bin ich dann in der Psychiatrie gsi und ich habe mich selber eingewiesen. Sie hat mich dann gefragt, ob ich das will, und gesagt, ja. Und dann bin ich das erste Mal in so ein Ding hineingekommen, wo ich dann wirklich das Gefühl habe, jetzt fängt irgendetwas an laufen. Dann in diesem Zug habe ich dann auch die Ärztin kennengelernt und andere Leute, die dann wirklich sich dann auch intensiv damit befasst haben, was könnte, wie, wo, was, warum.
Aber auch nach der Diagnose 2009, nach der Autismusdiagnose, hast du immer wieder Schwierigkeiten gehabt, dass du wieder in eine Klinik musst oder so?
Ja. Aber man hat dann, ich habe dann einfach irgendwann wie gemerkt, ja gut, ich muss einfach weniger arbeiten, dann geht es irgendwie, so mehr oder weniger. Ich habe aber auch gemerkt, wenn ich jetzt zum Beispiel dann zu viel Kurs belege, ich habe ja so ein bisschen den Hang, dann, ich wollte ja dann immer alles lernen, alles machen, alles tun, dann ist eben das auch wieder eine Gefahr, dass ich mich dann übernehme. Ich habe ja dann auch eine Matur nachgeholt. Ich habe es wirklich geschafft, ich war an der Uni Luzern immatrikuliert gewesen. Das habe ich wirklich alles geschafft, aber mit Magengeschwür. Das hat man dann auch nicht über den einen gebracht. Aber der Druck von dieser Matur und alles, das habe ich dann ein Magengeschwür davor getragen. Das hat man aber auch nicht. Nur schon, bis überhaupt einmal das Magengeschwür diagnostiziert wurde, weil man es eben auch nicht übereinbracht hat mit den klassischen Diagnosekriterien. Also eben, einfach alles solche Sachen. Und dann hat ein anderer Arzt, den ich auch sehr gut finde und einen sehr fähigen Arzt, hat gefunden, ja, irgendwie, er glaube ich könne nicht mehr als 20% leisten in irgendeinem Beruf oder irgendeiner Tätigkeit. Und dann habe ich eine Freundin von mir, eine gute, die ist Sozialversicherungsfachfrau. Und die hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass probier nochmal den IV-Antrag, die haben irgendwie etwas geändert. Ich kann jetzt das nicht mehr genau wiedergeben, sie ist Fachperson. Auf jeden Fall haben wir dann das gemacht.
12 Jahre später, 2021, nach dem ersten Eintrag.
Und dann hatte ich auch eine Gutachterin. Dort hatte ich eben eine gute. Beim ersten war es wirklich Katastrophe. Das kann ich wirklich nicht anders sagen. Und die haben dann wirklich, das muss ich also sagen, die haben dann das aufgehoben und haben gesagt, ihr Entscheid ist offensichtlich unrichtig, ist dann gestanden.
Ui, ja.
Und haben das rückwirkend auf 2009.
Oh, stark.
Ja, und sie haben sich also entschuldigt. Also das würde ich wirklich sagen, wenn man immer futtert über die Ämter und alles, also das habe ich auch meiner Freundin, eben von der, die Sozialfachfrau, gesagt, sie sei also noch selten gesehen.
Das überrascht mich jetzt auch sehr.
Und das muss ich wirklich sagen, und auch sehr nett, und haben auch gesagt, dass die Gutachterin, die ist sogar davon ausgegangen, dass ich seit 2002 mein Arzt, der gefunden hat, wir probieren es nochmal, der gab von 2000 aus, bin ich nur 20% arbeitsfähig. Das kannst du mal ausrechnen. Wie lange das eigentlich eine permanente Überforderung, die ich ja selber aber auch nicht gecheckt habe. Ich habe es sehr schön gefunden, dass sie das einerseits sehen, es ist ein Fehler passiert, und dass wirklich Gutachter, also sagen, also jetzt, oder unabhängige Fachpersonen sagen, hey, seit 2000, Klammern 2002, und das ist, wenn ich davon ausgegangen, dass ich im 96 vielleicht ausgezogen bin, dann siehst du, wie lange, dass ich eigentlich gar nicht hätte können so funktionieren, weil ich eigentlich meinen Lebensplan gemacht habe. Ja, dann muss ich sagen, ist das für mich gut im Sinn, so zu merken, hey, ich bin doch nicht so komplett daneben. Also wir hören immer noch das Burghölzli, aber man weiss wenigstens warum. Also weißt, das ist so, es ist einfach so, hey, es bin nicht einfach nur ich, der komplett daneben liegt. Es ist wirklich, es gibt einfach Sachen, die sind nicht nach Schema F, sondern die sind so vielleicht komplex und verdeckt. Und eben, ich bin auch noch ein Mensch, der sich wahnsinnig immer bemüht hat. Vielleicht dann, wir hatten mal, eine Ärztin hat mir gesagt, wenn ich vielleicht nicht in diesem Setting aufgewachsen wäre, wie meine Eltern sind, wie sie funktionieren, wie meine Schwester ist, wäre ich vielleicht völlig zwischen Stuhl und Bank gefallen und wäre irgendwo, sagen wir, in einem Heim versorgt worden, als irgendwie schwer erziehbar, als irgendwie, keine Ahnung, wie man dem heute allem sagt, dissoziative Persönlichkeit, Psychopath, keine Ahnung. Ja, ja. Also einfach, aber durch das, dass ich genau in dem, habe ich eben können, im Prinzip funktionieren, mit Betonung auf funktionieren, nicht, dass das für mich wahnsinnig gesund ist, aber vielleicht wäre ich heute an einem ganz anderen Ort.
Also Glück gehabt, ja, kann man sagen. Und heute tust du deine Erlebnisse anderen Menschen weitergeben, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, in der Überforderung und nicht wissen, was sie wirklich haben. Du bist sogenannte Peer-Arbeiterin oder Expertin aus Erfahrung, nennt man das ja auch.
Genau.
Erzähl mal von diesem Projekt, was machst du genau?
Ich habe einfach dann wie gefunden, ja, jetzt habe ich irgendwie, wenn man jetzt einmal von Kindern oder wenn man die Kindheit einmal weglässt und vielleicht die Lehre noch weglässt, was habe ich dann in meinem Leben angebracht? Eigentlich nichts.
Ach, komm jetzt.
De facto. Nein, nichts im Sinn von, es hat nichts Hand und Fuß. Ich habe einfach x Sachen probiert, weil man mich natürlich auch immer wieder irgendwo reingedruckt hat. Ich probierst du mal noch das oder machst du mal noch diese Therapie oder dann könntest du noch diese Lehre machen oder diese Ausbildung. So. Aber irgendwie hat nie etwas gefruchtet. Aber eben, es hat nicht gefruchtet wegen diesen 20%. Und nicht, weil ich irgendwie, sage jetzt zu blöd oder keine Ahnung was bin. Und habe ich gefunden, jetzt muss ich doch irgendwie aus der Not eine Tugend machen und versuchen, die ganze, die Odyssee können vielleicht an einen anderen oder an einer anderen zugänglich machen, dass sie eben nicht ins Gleiche muss reinlaufen. Weil, ich mache mal so einen Witz, sage ich immer, wenn man eine Therapie gibt, die ich noch nicht gemacht habe, dann mache ich sie. Mhm. Eben weil, keine Ahnung, was man alles probiert hat, von Tanztherapien. Also, das meine ich so, also wenn mich dann zum Beispiel jemand fragt, kann ich sagen, ja, ich habe die und die Erfahrung gemacht, ich finde gut das und das, weniger gut finde ich dieses oder jenes. Mhm. So einfach, oder auch Medikamente hat man ja x probiert an mir, um zu schauen, ob das noch etwas bringt. Oder eben Klinikaufenthalt.
Gibt es etwas an Medikamenten, das etwas gebracht hat, wo du sagst, wo heute
also,
noch nimmst, wo?
Ja, heute nehme ich immer noch etwas. Das ist eigentlich ein Antidepressivum. Und ich weiss, ich habe auch dort mal mit einer Ärztin geschritten und gefunden, ich bin doch gar nicht in dem Sinn so depressiv, warum muss ich ein Antidepressiv nehmen? Und dann hat sie nur mir erklärt, dass es eben gut wirkt auf das Zwanghafte, das ich kann. Mhm. Es tut das Rigide, das eben das Schubladli-Denken, tut es aufweichen. Mhm. Und das ist interessant. Ich habe dann einmal wieder das Gefühl, ich müsse es jetzt absetzen. Mhm. Dann dreht mein Mann durch.
Ja.
Er sagt, das ist unaushaltbar.
Ja.
Und das stimmt. Jetzt rückwirkend kann ich das sagen, also ich werde dann so dermaßen extrem in dem Schubladli denken und jetzt müssen wir das so und so und so, dass er fast keine Luft mehr bekommt. Mhm. Und dann sagt er einmal, hast du wieder irgendetwas an dem Medikament geschraubt? Das hat er einmal damals gesagt. Mhm. Und darum weiss ich heute, nein, das bringt wirklich etwas jetzt bei mir in diesem Bereich und das nehme ich bis heute und das ist eigentlich gut.
Also man sieht eben, du machst medikamentös auch etwas, aber auch Alternativmedizin oder wie will man das sagen, wo man eben sonst, was hast du gesagt, Tanz?
Ja, also, das ich habe einfach, das hat man bei mir alles ausprobiert. Bei mir hat jetzt zum Beispiel, was mir sehr viel gebracht hat, ist Bewegungstherapie, wo man sich, weil ich habe kein gutes Körpergefühl, also ich spüre mich nicht. Ich habe zum Beispiel einmal zu wenig an, ich friere dann nicht, also ich friere eben nicht. Mhm. Ich merke dann erst Konsequenz daraus raus. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich sehr empfehlen kann, weil sie hat mir dann immer so Übungen gegeben, zum Beispiel, dass man versucht, hinzugehen und zu sagen, das Kreuz zu spüren oder den Arm zu spüren, so ganz bewusst. Mhm. Zum Beispiel darum also wäre für mich eigentlich auch gut so Whirlpool. Also weil dann, oder mit dem Geblöterli spürst du den Körper. Mhm. So Sachen sind für mich noch gut. Wobei im Moment ist es ein bisschen gekippt. Im Moment finde ich es sehr unangenehm. Das habe ich dann eben manchmal auch. Da muss ich mal wieder mich neu ins Lot bringen, dass es wieder funktioniert. Aber ich wollte damit nur sagen, einfach x die Sachen kann ich wirklich aus eigener Erfahrung erzählen und den Leuten vielleicht einen Tipp geben.
Genau, und für das hast du eine Homepage gemacht. Wie heisst sie nochmal?
Autismus-support.ch.
Autismus-support.ch. Und die kann man dann mit dir in Kontakt treten und sich austauschen, wenn man selber vielleicht das Gefühl hat, ah, ich habe einen Bereich, der mich belastet.
Ja, unbedingt.
Gibt es noch etwas, wo du Menschen wirklich mitgeben willst? Vielleicht auch Betroffenen, die das Gefühl haben, doch, ich könnte auf dem Autismus-Spektrum-Level drauf sein?
Dass man vielleicht schaut, dass eben gerade auch so Peer-Arbeiten noch ein bisschen mehr zum Zug kommt. Das muss jetzt nicht nur für den Autismus gelten, man kennt es zum Beispiel aus der Schizophrenie, weil ich einfach denke, es hat wahnsinnig viele Fachleute, Experten und Zeug und Sachen rum, die das sicher gut machen, aber die einfach, weil das Spektrum so komplex ist und es eben Zeugs gibt, die einfach nicht im Lehrbuch steht, man vielleicht mehr sollte auf Leute, auf Betroffene zurückgreifen.
Aber du sagst, die grosse Schwierigkeit ist eben, die Autismusstörung richtig zu diagnostizieren, oder? Dass man sie auch erkennt.
Ja, und vor allem eben, gerade wenn man älter ist, als Kind, ist man heute, wenn Kinder sind sehr sensibilisiert, das ist ja fast schon ein Modeding.
Modediagnose.
Aber wenn du gerade erwachsen bist, dann hast du vielleicht, ich sage jetzt, eine Depression. Weil ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich habe immer wieder Episoden. Und bei mir kommt das aus dem Autismus raus. Also die Überforderung oder vielleicht das Gefühl, nicht dazuzugehören. Und so gibt es x Sachen. Es kann zum Beispiel so weit gehen, Körperhygiene, die leidet. Weil Leute dann zum Beispiel überfordert sind und das, oder so in einem Zeug sind und vergessen, dass sie vielleicht mal wieder duschen sollten. Also einfach solche, so eben, oder der Heuschnupfen, wie du gesagt hast, was hat der Heuschnupfen mit einem Autismus zu tun? Also es ist einfach, es hat sehr viele, ich sage jetzt eben, Komorbiditäten neben Sachen, neben Schauplätzen, die eben gleich könnten, auf irgend so etwas hinweisen. Und das finde ich noch wichtig, dass man dort vielleicht auch, das gilt vor allem für Fachleute, ein bisschen weiter gefächert wird. Und einfach nur, nein, das steht da nicht, das haben sie nicht.
Und du hast ja dein Leben lang fast erlebt, dass man von falschen Tatsachen ausgegangen ist. Eben, die hat ADHS oder die hat Burnout oder whatever, anstatt die richtige Diagnose zu bekommen.
Ja, und eben, vor allem auch dann einfach aus Ermangelung an Wissen und vielleicht auch wollen, ein bisschen flexibler zu sein im Kopf.
Und wir wollen den Leuten auch mitgeben, ihr seid nicht falsch, oder? Du bist nicht fähig, sondern vielleicht hast du eine Erkrankung, die einfach noch nicht diagnostiziert worden ist.
Ja.
Und ich glaube, um das geht es, das zu erkennen.
Ja.
Ich danke dir auf jeden Fall recht herzlich, Sally, dass du da noch gekommen bist und deine Geschichte erzählt hast und so auch willst andere unterstützen. Wir sagen es nochmal, wer mit dir will in Austausch treten und vielleicht auch selber betroffen ist oder Angehörige hat, die denkt, da könnte vielleicht etwas dran sein. autismus-support.ch, da kann man dir einfach schreiben, gell?
Ja, per Mail. Ja, hat so ein Kontakt-Dings-Formular. Ja. Oder man kann auch Links drauf von Institutionen, wo ich schon mithilfe. Man kann auch bei die gehen, die kennt meine Koordinaten auch.
Und wenn du das gerade gehört hast und denkst, oh, ich hätte auch so eine Geschichte, die ich gerne mal erzählen würde, dann schreib mir doch ein Mail an robin.rehmann@srf.ch und vielleicht sitzt du dann mir auch schon gleich gegenüber und kannst deine Geschichte erzählen und uns alle ein mehr aufklären. Danke für deine Aufklärungsarbeit, liebe Sally. Die ist wichtig. Mach das weiterhin und alles Gute.
Danke, dir auch.
Rehmann. SOS, Sick of Silence.